Dieser Podcast wird unterstützt von den Abonnentinnen und Abonnenten des Standard. Vielen Dank. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Allahu Akbar. Gott ist groß. Das hört man am vergangenen Wochenende auf einer Demonstration in Hamburg. Rund 1000 Menschen, mehrheitlich junge Männer, skandieren, Deutschland soll zum Kalifat werden, also zum islamischen Gottesstaat.
Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohlbedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah. Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen!
Doch nicht nur in Deutschland versuchen Islamisten, die Demokratie auszuhebeln. Auch in Österreich gibt es radikale Kräfte.
Und das heißt, dass es natürlich gefährlich ist. Wir haben unterschiedliche Ausprägungen von Islamismus. Es muss ja nicht immer sofort in Gewalt münden, sondern es geht auch schon um antidemokratische Tendenzen, antisemitische Tendenzen. Und das alleine ist für mich schon gefährlich genug.
Wir sprechen heute darüber, wie gefährlich diese Kalifatschreier sind. Und wir fragen, wieso sie auch hierzulande auf immer mehr Gehör stoßen. Jan-Michael Machert, du bist Innenpolitikredakteur im Standard und auch du hast dir angesehen, was da am vergangenen Wochenende in Hamburg passiert ist. Was genau hat sich denn da abgespielt?
Also vor bald einer Woche haben wir gesehen, wie in Hamburg ein bisschen mehr als 1000 Islamisten aufmarschiert sind, um gegen eine angeblich islamfeindliche Politik in Deutschland zu demonstrieren. Einer der Ausgangspunkte dürfte gewesen sein, dass deutsche Journalistinnen und Journalisten sich mit einer besonderen Gruppe beschäftigt haben, die nennt sich Muslim Interaktiv. Das ist halt ein TikTok- oder Social-Media-Kanal von insgesamt dreien, die, sag ich jetzt mal, den Sicherheitsbehörden in Deutschland schon länger auffallen und immer wieder halt auch mit Demonstrationen auffallen. Und diese Journalistinnen und Journalisten haben sich unter anderem mit Rahim Boateng beschäftigt. Das ist ein TikTok-Star unter Islamisten, jemand, der wahnsinnig viele Jugendliche erreicht und, wie man jetzt auch gesehen hat, die Kraft hat, diese Jugendlichen dann auch auf die Straße zu bringen, ist auch das Gesicht dieser Proteste und war auch derjenige, der nach dem Kalifat gebrüllt hat oder das eingepeitscht hat und auch so weit gebracht hat, dass da eben eigentlich diese 1000 Jugendlichen mitziehen, auch zum Teil mit Plakaten, das Kalifat ist die Lösung. Und ich glaube, das war jetzt so der Ausgangspunkt dessen, dass wir wieder mal darüber diskutieren, ob wir unter Anführungsstrichen wir und die Politik zu nett zu Islamisten sind.
Was ist denn damit gemeint? Was ist ein Kalifat und was wird damit gefordert?
Also ich glaube, was man klarstellen muss, weil es da auch immer wieder Vermischungen gibt, fordern Sie jetzt ein Kalifat für Deutschland oder für die islamische Welt? Sie selbst sagen, Sie fordern es für die islamische Welt und nicht für Deutschland. Ich halte diese Diskussion halt ein bisschen für unerheblich, weil es mir um was anderes geht. Mir geht es nämlich um das, dass es junge Menschen gibt, offenbar auch in dritter Generation, die dieses Wertekonzept in sich tragen oder zumindest Gefallen daran finden. Sehr vereinfacht gesagt kann man sich ein Kalifat so vorstellen, der Staat würde von einem Kalifen angeführt, also quasi von einem religiösen Führer, wenn man so will. Die Gesellschaft würde den Ideen und Rechtsprüchen des Islam anhand von Koran und Sunna folgen, also sprich nach dem Heiligen Buch, auch aus den Ableitungen, die daraus getroffen werden, nämlich sozusagen auf die gesamte Gesellschaft übertragen, also wie man als Gesellschaft zusammenlebt. Da ergeben sich verschiedenste Regeln aus dem Koran, beziehungsweise eben aus Ableitungen daraus. Es wäre also insgesamt gesehen ein Gottesstaat. Um vielleicht auch Beispiele dafür zu nennen, wie man sich das vorstellen kann, ich habe mir die Bücher, die die Hizb ut-Tahrir anbietet, das ist diese religiöse Gruppe, in dessen Umfeld sich dieses Muslim Interaktiv bewegen soll, näher angesehen. Und da gibt es zum Beispiel ein Buch, das nennt sich Lebensordnung des Islam. Und darin ist zum Beispiel zu lesen von der Amputation der Hand bei Diebstahl oder die Rede vom Auspeitschen des Unzüchtigen zum Beispiel. Oder wenn man es dann noch eindrücklicher haben will, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie würde eine muslimische Frau in einem Kalifat leben, gibt es zum Beispiel das Buch Beziehungssystem der Geschlechter, wo sie auch sehr, sehr viele Gedanken macht, dass sich zum Beispiel die Frau verhüllen soll, bis auf Gesicht und Hände. Eine Frau, so heißt es in dem Buch, darf zum Beispiel auch keine Reise unternehmen, die länger als einen Tag dauert, außer ein Verwandter ist dabei, meistens männlich. Frauen dürften das Haus ohne Erlaubnis des Ehemanns nicht verlassen. Das Leben von Mann und Frau unverheiratet immer betont, wäre zum Beispiel auch strikt voneinander getrennt. Und vielleicht auch noch ein weiteres Beispiel, eine sexuelle Verbindung abseits der Ehe wird als Verbrechen angesehen, das im Zitat die härtesten Strafen nach sich zieht. Also man merkt eine sehr rigide Auslegung, erstens des Islam, zweitens des Lebens insgesamt. Das wäre halt quasi nur ein Teil davon, wie sich ein Kalifat sozusagen zutragen würde oder was man sich darunter vorstellen könnte.
Was du da erzählt hast, erinnert mich ans Mittelalter, an viele Lebensvorstellungen, die auch unter extrem konservativen christlichen Wertevorstellungen gewesen sind. Darf man denn das überhaupt heute noch fordern in einer Demokratie? Vieles von dem, was du erzählst, widerspricht ja unseren Lebensregeln.
Absolut. Da gibt es jetzt viele Diskussionen, inwieweit eine Demokratie das aushalten muss oder nicht. Es ist definitiv nicht mit unseren Wertevorstellungen vereinbar, aber sozusagen darf ich sagen, darf ich es denken, ist wiederum die große Frage. Und wie schwer diese Diskussion ist, zeigt sich anhand dessen. Die Hizb ut-Tahrir, über die wir schon geredet haben vorher, gilt sozusagen als Vorgängerorganisation von diesem Muslim Interaktiv. Die Hizb ut-Tahrir ist so quasi dieses Altertum, diese alte Partei, früher, so gerade in den 90er Jahren in Deutschland, ein sehr elitärer Zirkel, manche sagen Sekte dazu, die vor allem halt an den Universitäten aktiv war und halt dort vor allem versucht hat zu mobilisieren und vor allem versucht, dort eben diese rigide Vorstellung des Islam zu verbreiten und das Kalifat als einzige Lösung darzustellen. Was ist jetzt der Unterschied zu Muslim Interaktiv und warum macht es das alles so schwer? Muslim Interaktiv bezeichnen Expertinnen und Experten nicht umsonst als die identitäre Bewegung auf islamistisch, weil es viele Ähnlichkeiten aufweist. Es ist moderner. Die führenden Köpfe wie Rahim Boadeng zum Beispiel treten nicht zwingend in einem islamischen Gewand an, also in traditionellen Gewändern, sondern eher so mit Hoodie, locker mit Leiberl. Man kokettiert so ein bisschen mit Hip-Hop, sagt man, schnelle Autos, schnelle Sportwagen. Alles schaut ein bisschen sehr modern aus. Auch die Videos sind sehr modern geschnitten. Das kennen wir alle so ein bisschen aus der identitären Bewegung, die ja auch ein bisschen mit dem alten Rechtsextremismus abgeschlossen hat und praktisch in die neuen Zeiten ging, um auch anschlussfähiger zu werden. Das heißt, man hat ein bisschen weniger Angst in erster Linie, sich mit diesen Leuten abzugeben, vielleicht als junger Mensch, wenn man sich denkt, der wirkt ja so ein bisschen wie ich. Das Gefährliche, und das macht es auch so schwierig, ist dann, dass ihr Rahim Boadeng und Co., also gibt es ja noch mehrere Kanäle, dann in dieses anschlussfähigere, eben diese rigiden Ideen mit einstreuen. Das heißt, sie spielen zuerst mit Emotionen, sie spielen sehr stark mit dem Krieg in Nahost gerade, den nutzen sie sehr für sich, zeigen Kinderleichen zum Beispiel, probieren da die Emotionen zu erzeugen, nutzen zum Beispiel den rechtsextremen Anschlag in Hanau 2020 für sich, für ihre Agenda, um dann sozusagen die Leute zu mobilisieren, anschlussfähig zu machen, zu sagen, hey, man will dir deine Identität nehmen, man will nicht, dass du Muslim bist, man will, dass du dich assimilierst, man will nicht, dass du den Islam auslebst. Und am Ende des Tages probieren sie diese Leute eben nicht nur im digitalen Raum so weit zu bringen, dass sie den Anschluss finden, sondern dann eben auch, halt auch auf die Straße. Das haben wir jetzt dann eben gesehen. Und dort wird dann unter anderem das Kalifat gefordert. Das nennt man legalistischer Islamismus. Die wissen ganz genau, wie weit geht der Rechtsrahmen, wie weit kann ich damit kokettieren. Und auch das kennen wir so ein bisschen von der identitären Bewegung. Die wissen sehr genau, wie weit man gehen kann und wie weit man sozusagen provozieren kann auch damit.
Das heißt, sie versuchen, das Recht auf Redefreiheit so weit wie möglich auszudehnen.
Genau so ist es. Und wir merken das ja jetzt, sozusagen, wie schwer wir uns teilweise tun, in dieser Diskussion diese Gruppe A zu fassen und B, wie weit kritisieren wir es? Weil natürlich man sehr schnell, das merkt man jetzt auch an der deutschen Diskussion, sehr schnell in Pauschalisierungen verfällt, der Islam. Islamismus ist auch ein Begriff, der natürlich sehr breit gefasst ist, sozusagen. Also Islamismus könnte auch eine politische Betätigung sein, die liberal ist, zum Beispiel. Aber gemeint in der Regel ist natürlich immer genau das, die Kalifatslösungen fordern oder eine sehr rigide Auslegung haben oder sehr anti-westlich agieren, eben auch wie diese Gruppierung, oder sehr anti-zionistisch zum Beispiel. Aber das macht es eben so schwer in der Diskussion, weil diese Gruppe natürlich sofort entgegnet, ihr seid gegen den Islam. Und das mobilisiert sozusagen wieder. Man muss immer sehr genau überlegen, was verbiete ich, wie diskutiere ich und vor allem ist es die einzige Lösung, nur mit Verboten zu arbeiten.
Sind diese Personen, die du da genannt hast, sind das alles Deutsche? Sind die in Deutschland aufgewachsen?
Genau, ja.
Wie kommt es denn dazu, dass wenn jemand in einer recht behüteten Demokratie wie in Deutschland aufwächst, dass er so radikale Gedanken formiert in seinem Kopf, dass man tatsächlich auch ein Kalifat fordert?
Ja, also jetzt ist es mittlerweile so, dass die Radikalisierung nochmal anders voranschreiten kann, seit wir zum Beispiel auch TikTok haben. Facebook und Twitter waren schon teilweise ziemliche Radikalisierungstreiber, YouTube genauso oder Instagram, aber TikTok hebt das alles nochmal auf eine andere Ebene, weil der Algorithmus anders funktioniert. Also das heißt, man bekommt ja, wenn man einmal einen gewissen Hashtag angewählt hat, wenn man sich gewisse Videos länger ansieht, wenn man gewissen Leuten auf TikTok folgt, bekommt man immer mehr davon. Das ist wahnsinnig professionell gemacht, was Muslim Interaktiv macht. Es gibt dort auch gewollt oder ungewollt eine gewisse Form von Arbeitsteilung. Es gibt ja auch TikTok-Salafisten zum Beispiel, ebenfalls sehr rigide Auslegung des Islam. In erster Linie mal geht es da sehr stark darum, was ist Haram, was ist Halal, was ist erlaubt, was nicht. Wann bin ich ein guter Muslim, wann nicht? Also da geht es auch darum, die jungen Menschen einmal für den Islam erstens einmal zu interessieren, zu bekommen, dann ihnen diese rigide Auslegung auch mitzugeben. Das reicht von, darf ein Mann Goldketten tragen, bis hin zu, darf ich eine Christin heiraten, ja oder nein? Und geht dann eigentlich so weit, dass ich zuerst diese rigide Auslegung inhaliere, dann im weiteren Schritt ist für die Radikalisierung wichtig, die Unterscheidung zwischen wann bin ich ein guter Muslim und wann nicht, also sprich die Unterscheidung innerhalb der Community, die dann eben auch noch sehr emotional geführt wird. Dann sieht man dann eben sehr stark Emotionalisierung über Diskriminierungserfahrungen und dann eben so weit, dass du einerseits die Emotionalisierung hast, dann diese rigide Vorstellung des Islam und dann sozusagen eigentlich schon diese Mobilisierung. Du hast ja diese Jugend schon und das Starke und Gefährliche an der ganzen Sache ist im Moment, dass sie diese Jugend auch auf die Straße bringt.
Also wenn ich das richtig verstehe, durch TikTok, durch diese modernen Kanäle hat man die Möglichkeit, viel schneller, viel mehr Menschen zu erreichen. Wie groß ist denn die Reichweite von solchen Kanälen wie Muslim Interaktiv?
Also das geht von Tausenden zu Zehntausenden. Manchmal sind es halt einfach viel, viel mehr Zugriffe auf Videos. Also man muss sich so vorstellen, dass diese Videos einerseits von den Kanälen selbst kommen, dann aber halt auch von anderen Kanälen weiterverbreitet werden. Also es gibt mittlerweile zig Kanäle, die in diese Sparte passen, die teilweise einfach nur Videos übernehmen, auch teilweise alte Videos übernehmen, auch von YouTube-Videos übernehmen und das sozusagen auf TikTok einspeisen. Also man wird eigentlich dauerbeschallt und diese Videos haben eine gefährliche Größe.
Und wenn ich als junger Mann jetzt auf TikTok gehe und einmal so ein Video mir ansehe, der Algorithmus springt auf und sagt, aha, dich interessiert das offenbar, dann bekomme ich immer mehr Inhalte davon eingespielt, zugespielt und ich falle da richtig so in ein Hasenloch, ein Rabbit Hole, wie man so sagt.
Genau so ist es. Also ich glaube, das ist die Gefahr von TikTok. Und ich würde jetzt einmal sagen, einfach der 7. Oktober, der Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel und dann halt auch alles, was in weiterer Folge passiert ist, hat dem Ganzen nochmal einen Schub verliehen. Also ich bin schon länger auf TikTok, ich folge genau diesen Kanälen, ich beobachte einfach schon sehr, sehr lange und ich meine, das, was rund um diesen 7. Oktober und dann danach passiert ist, das war unfassbar. Also einerseits, weil natürlich diese Prediger und diese islamistischen TikTok-Stars natürlich darauf reagiert haben und sofort gewusst haben, okay, dieser Nahostkonflikt ist immer schon ein emotionales Thema gewesen. Das merken wir nicht nur in der muslimischen Community, sondern halt auch in der Autochtonen genauso, wie stark wir darüber diskutieren. Und wir sehen es jetzt gerade in den USA, wie intensiv das diskutiert wird.
Du meinst die Proteste an den Unis?
Genau, und mit welchen Auswirkungen, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Aber sie wissen ganz genau, wie sie junge Menschen da gerade abholen. Da war der Nahostkonflikt schon immer ein Treiber, sage ich mal, für Radikalisierung.
Du hast vorhin schon gesagt, dass diese Gruppen auch propagieren, dass der Westen oder westliche Länder Muslime unfair behandeln, dass es eine Islamfeindlichkeit auch in den Medien gibt. Ist das denn so?
Also, dass es Islamfeindlichkeit gibt, das würde ich nicht bestreiten. Definitiv. Das ist auch ein Thema, das wir angehen müssen. Ich glaube, da gibt es noch immer sehr viele Vorurteile, sehr viel Pauschalisierung. Ich glaube, es ist auch einfach wahnsinnig schwer, weil es immer sehr schnell um den Islam geht. Und ich glaube, dass das schon manchmal schwierig ist, weil es dann auch immer heißt, wenn man dann Leute fragt, was sagst du dazu, dann kommt natürlich sehr schnell die Frage, wieso fragst du mich jetzt nur, weil ich Muslimer bin oder Muslim bin. Ich verstehe diese Situation, weil das immer einen negativen Kontext hat, weil Islam sehr, sehr lange schon immer im Sicherheitskontext diskutiert wird oder sehr stark. Aber, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, diese Strukturen wie Muslim Interaktiv und viele andere nutzen genau diese Diskriminierungserfahrungen aus. Die fangen diese Diskriminierungserfahrungen auf und probieren daraus Kapital zu schlagen, nämlich für ihre eigene Politik. Und das ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Natürlich gibt es das und das ist eben auch diese Schwierigkeit, das oft zu ordnen, weil ich glaube schon, dass manchmal im Affekt man vielleicht eher zu diesen Gruppen steht, weil man im ersten Moment denkt, so, also jetzt als Muslim oder als Muslim, weil man sich denkt, hey, bitte, es geht schon wieder nur um den Islam. Das verstehe ich im ersten Moment. Im zweiten Moment muss man aber sagen, die nutzen, und das sagen halt viele liberale Muslime gerade in Deutschland, die nutzen eure Religion für etwas aus, für das ihr selber nicht steht. Und das sieht man zum Beispiel auf TikTok, viele, viele junge Menschen, junge Muslime vor allem, stehen gerade auf und sagen, das hat mit meiner Religion nichts zu tun. Erstens einmal sagt es mir nicht, wie ich meine Religion auszuleben habe. Und zweitens, wir leben in Deutschland, hört auf, über ein Kalifat zu reden und davon zu schwärmen. So. Also es gibt diese Gegenbewegung auch, aber ich verstehe, dass diese Diskussion ziemlich schwierig ist, nämlich auch, wie sie geführt wird, das muss man sagen.
Jetzt haben wir gesehen, dass es diese Persönlichkeiten schaffen, wie Muslim Interaktiv und andere Gruppierungen, tatsächlich über 1000 Menschen in Hamburg auf die Straße zu bringen und dort sogar ein Kalifat zu fordern. Wie gefährlich sind denn solche Gruppierungen? Jetzt einerseits politisch gesehen, was unsere Demokratie betrifft, aber auch andererseits gesehen in Bezug auf tatsächlich Gewaltakte, Terrorismus.
Sie sind absolut gefährlich, weil die scharfe Radikalisierung, wenn wir dann von Gewalt reden, eigentlich überall zuerst einmal mit Isolation beginnt. Und das ist eine Form von Isolation. Diese Gruppe dort isoliert sich ja nicht nur von der autochthonen Bevölkerung, sondern halt auch von einem gewissen Teil der Musliminnen und Muslime in Deutschland oder anderswo, weil sie sagen, ihr lebt zu verwestlicht, ihr seid assimiliert, ihr habt euch angepasst, ihr seid gar keine Muslime mehr. Ihr lebt den Islam nicht so, wie er gehört, und ihr strebt auch nicht diesen islamischen Staat an, der euch genau das geben würde, nämlich ein Leben nach islamischem Recht. Das ist schon mal der erste Punkt, dass diese Leute einen überhöhten Gedanken von sich selbst pflegen, sozusagen. Diese Isolation und dieses Scharfmachen, also diese Gruppen sagen ja auch, mit Gewalt haben wir nichts zu tun, und die Hizb ut-Tahrir war immer schon in der Tradition eher gewaltfrei. Aber die Frage ist, was schaffen sie mit der Rhetorik, die sie wählen? Und ich meine, wenn ich mir zum Beispiel den Satz anhöre, Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohl bedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah, denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure eigenen vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen.
Das heißt, wenn es ein Kalifat gibt, dann wird mit euch abgerechnet werden.
Genau, beziehungsweise wenn die Karten neu gemischt werden, lässt für mich schon deutlich mehr zu. Also ich glaube, da geht es für mich auch manchmal um, wenn wir genug mobilisiert haben, dann werden wir schon sehen, was dann passiert. Erstens einmal ein klarer Adressat. Deutschland als Land, die Politik, die Medien grundsätzlich. Also das war natürlich auch an die Medien gerichtet, die da ein bisschen zu viel recherchiert haben in Deutschland in letzter Zeit. Also das macht schon Angst grundsätzlich, was da los ist, vor allem wenn man diesen Mob sieht, glaube ich auch in vielen Teilen der Bevölkerung. Und es geht ja oft nicht darum, ist diese Gruppe jetzt tatsächlich schon gewaltbereit, sondern es ist die Frage, lässt sie es zu? Und wenn ich mir diesen Satz so anschaue, dann muss ich davon ausgehen, dass wenn es zu Gewalt kommt, dass sie das jetzt vielleicht nicht öffentlich kodieren würden, mit einem öffentlichen Statement aber zulassen würden.
Für mich klingt das wie eine implizite Drohung. Wenn diese Gruppen von sich behaupten, sie wollen an sich keine Gewalt anwenden, aber wenn ich das richtig verstehe, dann können sie andere Leute anregen, Gewalt auszuüben?
Also absolut. Wenn man das zusammenzählt, würde ich ja diese ganzen TikTok-Salafisten, die noch ein bisschen in einen anderen Bereich fallen, und diese Influencer von Muslim Interaktiv einfach als Durchlauferhitzer sehen. Also wir nennen sie immer Radikalisierungsmarkt. Wir haben viele, viele junge Menschen, eben nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in Österreich, die, glaube ich, so perspektivenlos sind teilweise, und halt auch sich vielleicht in einer Situation befinden, die schwierig ist. Also oft beginnen solche Radikalisierungsgeschichten mit, es ist etwas in der Familie passiert, wir kennen das alle. Also es gibt die salafistische Richtung, es gibt die Richtung eben des Rahim Boateng, der dir ja auch eine Anlaufstelle bietet im Moment. Und für öffentliche Demonstrationen, was ja, muss man auch wieder dazu sagen, auch eine Form von Neuigkeit ist, weil ja eigentlich, sag ich jetzt mal, islamistische Demonstrationen nicht zu etwas gehören, was oft passiert. Das ist schon ein Bekenntnis. Also das muss man ein bisschen stärker nehmen, glaube ich, als es momentan getan wird, dass da 1000 Leute aufmarschiert sind und die Dunkelziffer ist ja auch noch größer.
Das ist nicht die 10.000. Corona-Demo, sondern das ist eine der ersten großen Demos, die aus dem Internet sich formiert hat mit diesen neuen jungen Anhängern.
Kann man so sagen. Muslim Interaktiv hat schon mehrere Demonstrationen gehabt, unter anderem halt auch in Essen, wo es ja die ersten fragwürdigen Statements gab und man hat sich zum ersten Mal gedacht, okay, die Hizb ut-Tahrir ist halt wieder da. Das ist ziemlich mannstark. Und natürlich ist es für mehr. Man muss sich immer diese Emotion auch vorstellen. Und ich sage jetzt mal so, rein von der Weltanschauung her, junge Menschen sind ja gerade sehr beweglich. Das sind jetzt nicht die ideologischsten Menschen, die sagen, natürlich bin ich Salafist und ich habe mit der Hizb ut-Tahrir nichts zu tun, ich habe mit Dschihadismus nichts zu tun, sondern ich glaube eher, es kommt darauf an, was ist gerade in und was spricht mir gerade an und was spricht mir gerade sehr direkt an. Und das muss Sorgen machen, weil wir, glaube ich, ein so breites Feld wie noch nie haben. Und auch wenn man jetzt wieder nach Hamburg schaut, also warum sitzen jetzt wir beide gerade da und reden drüber? Weil Rahim Boateng natürlich auch in Österreich eine Rolle spielt, ohne da zu sein. Aber natürlich, diese ganzen TikTok-Kanäle werden auch in Österreich geschaut und das schon seit vielen, vielen Monaten, weil was ist das Verbindende? Die Sprache. Und ich meine, wenn wir es erweitern wollen, mich erinnert das ja alles so ein bisschen, ist zwar ein bisschen anders gelagert, aber mich erinnert das alles ein bisschen, was vor 10 Jahren in Österreich passiert ist. Mirza Domerovic alias Ebu Deshma war quasi der Dschihadistenprediger in Österreich. Also wegen dem sind zur Blütezeit des IS, des sogenannten Islamischen Staats in Syrien und Irak, damals Dutzende Jugendliche von Wien aus, entweder weil sie in seiner Moschee waren oder eben auf YouTube gelauscht haben, ins sogenannte Kalifat gegangen, das damals nur der IS für sich beansprucht hat oder akzeptiert hat, um dort zu kämpfen. Und was hat damals eigentlich schon die Stärke von Ebu Deshma ausgemacht? Er hat auf Deutsch gepredigt. Und da hat er schon damals viele Jugendliche abgeholt, weil die oft in zweiter, dritter Generation ihre eigene Muttersprache vielleicht oft nur brüchig können. Deutsch ein bisschen besser, aber auf jeden Fall desto eher die Umgangssprache ist, die vielleicht verstanden wird. Damit erreicht man einfach mehr Leute. Und man muss sagen, Ebu Deshma mag zwar dann später 2014 inhaftiert worden sein, zwei Jahre später zu 20 Jahren Haft verurteilt worden sein, aber seine Videos spielen bis heute eine Rolle. Die werden bis heute geteilt und das nicht nur in Österreich, sondern halt auch über die Landesgrenzen hinweg. Und darum muss ich mittlerweile immer wieder dran denken, wenn ich mir diese TikTok-Stars heute anschaue, muss ich immer ein bisschen an Ebu Deshma denken, weil er war natürlich Dschihadist, das sind Gewaltbereite, ganz gesichert Gewaltbereite, weil er auch zu Gewalt aufruft, aber das System ist das gleiche, nur ist TikTok viel, viel heftiger in der, sag ich jetzt mal, auch im Konsumverhalten, im Süchtigmachen und weil es halt wirklich sehr kurze, rasche und sehr pointierte Videos sind, einfach viel, viel intensiver. Ich denke oft daran, wenn Ebu Deshma früher TikTok gehabt hätte, was da passiert wäre. Mhm. Also,
da fragt man sich heute auch bei alten Diktatoren, was wäre, wenn Hitler TikTok gehabt hätte, ja? Diese neuen radikal-islamistischen Influencer, die werden auch in Österreich konsumiert, das hast du schon angesprochen, aber wie groß ist denn diese Gruppierung in Österreich? Gibt es auch in Österreich tatsächlich Gruppen, die ein Kalifat fordern oder auch vielleicht zur Gewalt bereit sind?
Also Muslim Interaktiv selbst gibt es in Österreich so nicht. Also es gibt jetzt keinen Ableger oder ähnliches. Diese Hizb ut-Tahrir gibt es schon, aber halt dem Vernehmen nach in einem überschaubaren Raster. Wobei diese Gruppierung auch eine österreichische Geschichte hat. Also ein ganz prominenter Mann dieser Gruppierung ist österreichischen Ursprungs gewesen, also von der älteren Gruppierung, ist nicht Muslim Interaktiv und war dann eben halt auch in Deutschland aktiv, bis sie die Gruppe dort verboten haben eigentlich. Also es gibt eigentlich ein Betätigungsverbot. Das ist vielleicht auch der Grund, wenn wir jetzt quasi darüber reden, wie groß ist die Chance, dass Ähnliches bei uns passiert. Dem stehen noch einige Dinge entgegen, würde ich jetzt in der Analyse sagen. Wir haben im Moment keine Figur wie Rachim Boadeng. Den gibt es in Österreich so nicht, weit und breit im Moment nicht. Also es gibt niemanden, der das Potenzial, das wir definitiv haben, das sagen auch Islamwissenschaftler, warum soll es in Österreich anders sein, zusammenführt. Also das ist momentan einfach das Schwierige aus Sicht der Islamisten, glücklicherweise momentan einmal für Österreich. Aber ich sage jetzt einmal so, die Sicherheitsbehörden sind zu Recht alarmiert, weil wir dieses Potenzial haben, weil es diese Jugendlichen halt auch in Österreich gibt. Und es gibt halt momentan eben dieses Angebot im Radikalisierungsmarkt noch nicht. Momentan gibt es halt andere Angebote. Wir haben genügend Dschihadisten zum Beispiel in Österreich in einer zweistelligen Zahl. Also man spricht immer von 50 bis 60 Hochrisikogefährdern zum Beispiel. Die sind halt gewaltbereit, aber wir haben sicherlich genügend junge Leute, die anschlussfähig sind. Vielleicht nur ein kleines Beispiel. Ich habe vor einigen Wochen einen jungen Salafisten getroffen, der 20 Jahre alt ist, türkischstämmig, geboren in Wien. Der Österreich-Hass war deutlich, würde ich sagen. Assimilation, also die Anpassung quasi an die westliche Welt, findet er ekelhaft. Das braucht er nicht. Und ich sage jetzt mal, die Scharia war ihm deutlich näher als die Demokratie. So, ist ein 20-Jähriger, der in Wien geboren ist. Ist ein Salafist, geht in eine, sag ich jetzt mal, sehr einschlägige Moschee. Und auch da habe ich mit einigen Leuten gesprochen. Bei dem kommt es wirklich nur darauf an, welches Angebot gerade da ist. Momentan ist das Angebot Salafismus für ihn halt das Ding. Das ist so, da ist man mit Altvorderen, meistens mit Älteren unterwegs, die halt wirklich sehr rigide leben, aber jetzt nicht dafür bekannt sind, auf die Straße zu gehen. Aber bei dem 20-Jährigen könnte ich mir vorstellen, wenn das richtige Angebot da ist, was ein bisschen cooler ist, weil der kleidet sich auch ähnlich, würde ich sagen, wie Rachim Boadeng und Co., warum soll der da nicht mitlaufen? Also rein vom Gedanken her ist der da sehr nah dran, wenn jetzt sogar kein Stück Blatt Papier dazwischen passt.
Was würdest du denn sagen, wie gefährlich sind radikale Islamisten in Österreich, wie groß ist das Bedrohungspotenzial?
Also wie groß das Bedrohungspotenzial ist, zahlenmäßig kann man leider nicht sagen. Da halten sich die Behörden mit Zahlen zurück. Aber dem Vernehmen nach, was man auch von Leuten hört, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist jetzt vor allem die Zahl der Islamisten wahrscheinlich in der Tendenz, jetzt nicht zahlenmäßig, aber in der Tendenz so, dass wir da Deutschland jetzt nicht wirklich nachstehen, sondern schon auf Augenhöhe spielen. Und das heißt, dass es natürlich gefährlich ist. Wir haben unterschiedliche Ausprägungen von Islamismus. Ich würde sagen, vor allem in der Richtung des Gewaltfreien. Aber auf jeden Fall, und das finde ich ja schon gefährlich genug, es muss ja nicht immer sofort in Gewalt münden, sondern es geht auch schon um antidemokratische Tendenzen, antisemitische Tendenzen und so weiter und so fort. Also das allein ist für mich schon gefährlich genug.
Wie gehen Behörden mit solchen Menschen um? Was können sie eigentlich gegen diese Radikalisierung machen? wir haben schon anfangs gesprochen über die Redefreiheit. Irgendwo muss sie ja auch existieren und man kann nicht alles verbieten. Wie geht man mit solchen Radikalen um?
Naja, also das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, für die es, glaube ich, keine Patentlösung gibt. Ich glaube, dass man die Verbote, die man hat, und man hat zum Beispiel in Österreich ein Verbot der Logos oder der Zeichen der Hizb ut-Tahrir zum Beispiel, das würde jetzt auf Muslim Interaktiv nicht zutreffen, so gescheit sind die auch, die Verbote muss man durchsetzen und das mit Härte, das muss man schon machen. Dann müssen sich Politik und Medien und alle, die mit dem Thema zu tun haben, glaube ich, an etwas halten, nämlich man muss sich einmal grundsätzlich mit dem Thema beschäftigen, worüber reden wir überhaupt, damit wir eben nicht in Überforderung, Pauschalisierung und sozusagen in Überreaktionen verfallen. Weil was sehen wir zum Beispiel in Deutschland? Da sieht man einfach ganz klar, wie Kommunikation schiefgehen kann. Es ist zum Beispiel so, dass sie jetzt Floskeln anwenden, so, da muss man Recht durchsetzen, wo man sich denkt, okay, ja, Gesetzgeber, Politik, Recht durchsetzen, warum macht sie es nicht? Die zweite Ebene der Dummheit aus meiner Sicht ist, wenn man es verblödelt. Zum Beispiel die CSU hat auf Twitter gepostet, voilà, Grundgesetz zu Gras für Kalifat. Ist zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, was soll ich als junger Bursche, der vielleicht gerade am Weg dorthin ist, mir denken, so quasi, okay, man sagt mir andauernd, ich habe keinen Platz da, dann verblödelt man das Ganze auch noch, dann bin ich quasi wieder in so einem oben herab Prinzip. Also was soll das jungen Menschen sagen? Also ich glaube, so löst man es auch nicht. Dann kommt jetzt sozusagen sehr spät, würde ich sagen, nämlich eine Woche danach einmal eine Diskussion darüber, soll man den Ruf nach dem Kalifat verbieten? Ist das allein, weil es antidemokratisch ist, soll man das verbieten, wenn jemand nach Kalifat ruft, gibt es eine Strafe? Kann man diskutieren, aber ich finde der Weg dorthin, zuerst einmal eine sehr schwammige Kommunikation, schwere Überforderung, dann merkt man teilweise Leuten an, dass sie nicht so recht wissen, was ist jetzt Islamismus eigentlich, über welche Gruppe reden wir da eigentlich, wie kriegen wir sie eingehegt sozusagen, da merkt man einfach daran, dass viel zu viel Zeit vergeht und viel zu viele Fehler passieren in der Kommunikation, weil man muss immer mitdenken, wem brauchen wir eigentlich wirklich, um diese Diskussion ordentlich führen zu können. Und da habe ich zum Beispiel mit Erwin Güvecin gesprochen, der ist für die FDP in Deutschland aktiv, ist ein liberaler Muslim, der halt sagt, das große Problem an der Diskussion im Moment ist, dass liberale Stimmen aus der muslimischen Community keinen Rückhalt haben. Es gibt genügend, das merkt man gerade in Deutschland, die sich dazu äußern, die sagen, das ist nicht mein Islam, ich lebe in Deutschland, bitte reden wir nicht über das Kalifat. Aber er sagt, das große Problem und das große Hemmnis ist, dass man dann eben einerseits ins Visier dieser Ideologen gerät, also ziemlich viel aushalten muss, wenn man damit einmal beginnt und halt auch innerhalb der eigenen Community oft als Nestbeschmutzer bezeichnet wird, was einfach sehr, sehr schwierig ist. Und meine Ansicht ist, ohne diese liberalen Stimmen werden wir es nicht schaffen. Weil, das müssen wir uns eingestehen, die autochthone Bevölkerung oder die, die mit dem Islam in der Regel nichts zu tun hat, die auch weder Muslima noch Muslim ist, wir erreichen diese jungen Burschen, glaube ich, dann am Ende zu wenig. Natürlich schon über Sozialarbeit und so weiter, oft einmal, wenn sie dort schon sind, sozusagen. Aber ich glaube, wir brauchen einfach die Hilfe und die Unterstützung von liberalen Stimmen. Und ich meine, wer kann das besser als diejenigen, die deutlich mehr Islamverständnis haben als wir, die vielleicht auch ein bisschen mit der Lebenswelt einfach deutlich mehr umgehen können als wir. Ich glaube, bei uns verfällt es einfach sehr schnell, es ist von der autochthonen Bevölkerung oder von der Politik, da sieht man einfach sehr stark, dass wir dann trotzdem zu wenig divers sind, weil es sehr schnell in dieses Oben herab und in diese Überreaktion und so fort, da müssen wir jetzt anders Gesetzgebung machen, aber wenig dann eigentlich mit den Burschen selbst zu tun hat. Und ich glaube, da muss ich dem Herrn Güvecin schon recht geben, ich glaube, wir müssen auf diese liberalen Stimmen hoffen, wir müssen auf diese liberalen Stimmen zählen und wir müssen diese liberalen Stimmen stärken.
Wir müssen mehr den liberalen Muslimen zuhören und weniger den Kalifatschreiern. Vielen Dank, Jan-Michael Machert, für diese Einschätzung.
Danke.
Und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Meldungsüberblick. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie es am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreich ist in puncto Pressefreiheit ein Stück weit abgerutscht. Das besagt zumindest der aktuell veröffentlichte Pressefreiheitsindex der Organisation Reporter ohne Grenzen. Vergangenes Jahr erreichte Österreich dort noch Platz 29, diesmal ist es Platz 32 geworden. Die schlechtere Platzierung liegt laut Reporter ohne Grenzen unter anderem an problematischen Vorgängen zwischen Medien und Politik, wobei man das Aufdecken mutmaßlich korrupter Vorgänge auch als eine besser funktionierende Justiz bewerten könnte. Aber auch der Druck auf kritischen Journalismus sei gestiegen, so die Organisation in ihrer Begründung. Die Bewertung kommt übrigens durch einen umfangreichen Fragebogen zustande, durch den Wissenschaftler, Medienbeobachterinnen und Branchenkenner die Lage der Pressefreiheit im jeweiligen Land bewerten. Zweitens, die Türkei hat aufgrund des Krieges zwischen Israel und der palästinensischen Hamas im Gazastreifen die Handelsbeziehungen zu Israel abgebrochen. Die Handelsblockade bleibe bestehen, bis es eine permanente Waffenruhe im Gazastreifen gebe, so der türkische Handelsminister. Israel hat darauf empört reagiert. Mit dieser Entscheidung verschärfen sich die ohnehin starken Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter. Drittens, im Spionagefall rund um den Ex-BVT-Mitarbeiter Egisto Ott führt ein weiterer Strang zur FPÖ. Sie erinnern sich vielleicht, über Ott wurden mehrere Smartphones aus Regierungskreisen und ein sogenannter Sina-Laptop an russische Spione übergeben. Woher der Laptop stammte, das war bislang unbekannt. Jetzt hat das Magazin Profil berichtet, dass der Laptop wahrscheinlich Alexander Surowiec gehört. Surowiec ist Herausgeber der Plattform Fass ohne Boden und gilt als gut vernetzt mit der FPÖ. Der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz bezeichnete ihn etwa als rechte Hand im Bereich Presse und Strategie. Surowiec gibt selbst an, dass er schon mehrmals von Ermittlern einvernommen wurde und er kündigte an, bald selbst mehrere Recherchen veröffentlichen zu wollen. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Und viertens noch ein Hinweis für Kurzentschlossene. Morgen Abend findet eine Live-Aufnahme von Thema des Tages statt. Wir sind beim Journalismusfest in Innsbruck mit dabei und zwar mit einem besonders spannenden Thema: Droht der Dritte Weltkrieg? Um 19 Uhr geht's los im Festsaal der Theologie. Der Eintritt ist kostenlos. Und am Sonntag um 13 Uhr ist dann im gleichen Saal unser Schwesterpodcast Inside Austria live zu sehen. Mit Blick auf die Nationalratswahlen sprechen wir darüber, wohin Österreich steuert. Wir freuen uns natürlich über alle, die wir dort persönlich treffen. Die Aufnahme wird es dann aber auch zum Nachhören geben. Das genaue Programm und weitere Infos gibt's auf journalismusfest.org. Die aktuellsten Updates zum Weltgeschehen finden Sie dann wie immer auf der Standard.at. Und wer noch nicht genug von Standard-Podcasts hat, den empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Edition Zukunft. Der beschäftigt sich in der aktuellen Folge mit Fake News. Wer steckt dahinter und warum ist es so schwer, mit der Wahrheit gegen Lügen anzukommen? Edition Zukunft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages oder unsere anderen Podcasts, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Unterstützen können Sie unsere Arbeit auch mit einer guten Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, mit Abonnements und natürlich, indem Sie uns weiterempfehlen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Margit Ehrenhöfer, Tobias Holub und Clarissa Donati. Ich bin Scholt Wilhelm. Schönes Wochenende, Baba und bis zum nächsten Mal.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.